Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Episode 3. Marvin war in der vorangegangenen Folge wieder zu seiner Mutter gezogen, nachdem er diese von den Misshandlungen durch die Pflegeeltern überzeugen konnte. Aber dann gerät er mit dem Stiefvater aneinander, fängt an zu kiffen, mit 13 kommt Alkohol dazu und mit 14 ist er bei einer Flasche Wodka pro Tag angekommen. Es ist dann sogar sein eigener Wunsch, ins Heim zu gehen und dort schafft er es tatsächlich, vom Alkohol runterzukommen. Hier jetzt Folge Nummer 3. Verkackt. Triggerwarnung für diese Episode. Explizite Sprache, Beschreibung von Gewaltszenen.
Ich war in der Schule im Fasanenhof. Da kommen wir jetzt zu der Sonderschulgeschichte. Da war ich dann auf der Schule, im Fasanenhof. Und mit meiner Vergangenheit, die wussten halt dann auch, warum ich da bin, im Heim und pipapo. Und die haben dann halt gemerkt, dass ich und Schule nicht so perfekt zusammenpassen. Vor allen Dingen Mathe. Und da gab es eine Lehrerin und die hat wirklich gedacht, ich bin zu blöd für Schule. Ja. Glaube ich vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit, aber nicht ganz. Auf jeden Fall hat die dann dafür gesorgt, dass ich auf die Sonderschule komme. Da war ich auf der Sonderschule. Da war ich ein halbes Jahr oder so. Und dann bin ich da rausgeflogen, weil ich halt so einen Typen weggebombt habe. Weil er halt frech wurde und der saß halt auf der Mauer und Gott sei Dank ging es dann nur einen halben Meter runter, wo er saß. Also wäre ein Stückchen weiter vorne gewesen, dann wäre es wahrscheinlich noch 2 Meter weiter runter gegangen oder so. Und der saß da halt und hat halt eine gekriegt und ist halt hinten runtergefallen, hat sich den Arm gebrochen und dann ging es halt mit dem Rektor los und dann habe ich den noch irgendwie beleidigt und angegriffen und irgendwas sowas noch. Und dann bin ich halt von der Schule geflogen. Und wer hat mich dann wieder aufgenommen? Die Fasanenhofschule. Bis zu meiner 8. Klasse oder 9. Klasse, irgendwie so. Von dort aus, dann ging es halt in die Berufsschule. Und zur Berufsschulzeit, da ich dann 18 war, durfte ich ja da nicht mehr wohnen. Weil mit 18 halt, ne. Und dann sagt auch das Jugendamt irgendwie hier wegen Weiterbewilligung und bla bla. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen, war ich dann halt bei meiner Mutter. Hab dann irgendwann angefangen mit einer Ausbildung. Natürlich hast du dich zu Hause auch wohlgefühlt bei Mama und so, aber am Anfang war das dann halt auch immer so angespannte Situation und so. Ich war aber dann auch mehr draußen und das hat sich dann aber auch irgendwann gelegt mit meiner Mutter und so. Und dann Berufsschule, alles schön und gut. Berufsschule gerade so geschafft, weil ich da halt schon Kontakt mit anderen Drogen und so hatte, ja, zu diesem Zeitpunkt mit Heroin, mit Kokain. Alles möglich hat. Ja. Und dann habe ich so die Ausbildung irgendwann angefangen als Fleischer und war alles schön und gut. Und habe echt gedacht so, hey, dazwischen habe ich noch American Football gespielt, habe ich vergessen zu sagen. Und alles war schön und gut. Und irgendwann mal haben wir eine Lieferung bekommen beim Metzger. Ich hätte das erste Mal ein Hinterviertel tragen sollen vom Rind und ich habe das gemacht. Und bin dann halt hingefallen, habe mir dann einen offenen Trümmerbruch am Finger geholt, rechte Hand und so. Und das wurde dann halt 3 Monate oder 4 Monate behandelt. Und dann habe ich danach noch versucht, noch weiterzumachen, nachdem es geheilt ist. Versucht nochmal mit der Metzgerlehre weiterzumachen, ging aber nicht mehr. So, weil es von den Schmerzen her und dann die Kälte, das habe ich heute immer noch. Wenn es kalt wird, halbe Stunde, ich brauche Handschuhe oder so. Ja, weil sonst tut es mega weh. Und dann ging es nicht mehr und dann haben sich halt die Wege getrennt von uns, also mir und dem Fleischerladen. Und dann bin ich in so eine Depression rein. So. Und die Depression hat dann halt dafür gesorgt, dass ich dann halt irgendwann bei meiner Mutter rausgeflogen bin. Komplett diesmal, also richtig. Und dann war ich auf der Straße. Und meine Mutter hat es dann halt diesmal so wirklich durchgezogen, so von wegen, hey, du brauchst hier nicht herkommen, du kriegst kein Geld. Wenn du was willst, dann Klamotten oder so, dann stelle ich es dir vor die Tür und sowas. Die ersten Tage habe ich immer wieder mal in einem grünen Mülleimer geschlafen, also in einer Papiertonne. Voll geil, voll warm. Ja. Muss halt immer aufpassen, morgens entweder hängst du einen Zettel hin oder machst halt eine Jacke hin oder irgendwas, damit derjenige dann gucken muss, was ist das? Ja. Oder bist halt sowieso wach, aber ich war ja eh sowieso bei jedem Furz wach immer. Und dann bin ich beim Kollegen untergekommen, so 2 Monate, 3 Monate, dann war ich 19. Nee, 18, genau war ich dann, 18. Weil dann habe ich nämlich auch Geld vom Jobcenter gekriegt. Dann ging es halt los mit Falkhaus hier, Mozartstraße da, Nordbahnhofstraße hier, Don Bosco Haus da. Bin dann so einige Dinger durch. Dazwischen bin ich dann irgendwann Wagenburgstraße, 132. Wagenburgstraße 132 ist dafür bekannt, dass es halt für Leute sind, die kurz vorm Knast stehen oder gerade aus Haft kommen. Dafür sind die Häuser gemacht. Und ich stand halt kurz vor Haft zu dem Zeitpunkt und ja, bin dann halt in Jugendarrest gekommen. Da einen Monat. Ja. So ein Monat ist jetzt nicht viel, denken sich Leute. Ja. Aber Jugendarrest ist halt mal eine andere Nummer wie Erwachsenenvollzug. Ja. Da kommst du rein und dann die kleinen Scheißer, 13-, 14-Jährige, bis zum 21. Lebensjahr. Und da meine Straftat aber vor meinem 18. Lebensjahr, glaube ich, war, oder 19. Lebensjahr, haben die mich da nochmal reingesteckt, um nochmal so, hier hast du nochmal eine Androhung und so. Weil Bewährung hatte ich ja schon. Ja. Und dann haben sie mich halt da reingesteckt. Ja. Vandalismus, dann war einmal Einbruch. Und einmal Körperverletzungen. Und das Gute ist, Einbruch konnten sie mir nicht nachweisen. War ja auch nichts, also war schon was, aber ich war nie in der Wohnung zum Beispiel. Ja. Vandalismus, ja gut, das war halt dann bei dem Einbruch. Da war halt, ich habe einen Marker dabei gehabt und habe dann halt da 2, 3 Stromkästen noch angetaggt. Ja, und das haben sie mir nachgewiesen. Und wegen dem bin ich dann da rein. Dann war ich einen Monat im Jugendarrest. Davon saß ich aber 2 Wochen im Bunker, weil ich da so einen Typen umgehauen habe, weil er frech war, weil er halt gemeint hat, hey, er könnte machen. Ja, hat er dann gemacht, dann hat er gesehen, was passiert ist, hat eine heiße Kanne ins Gesicht gekriegt. Und dann saß ich im Bunker und dann durfte ich irgendwann wieder gehen. So, und dann war ich draußen und dann hatte ich aber das Problem, dass ich halt davor schon mit Heroin und den ganzen Scheiß zu tun hatte. Hab da in dem Jugendarrest schon, mit 21 bin ich ja da reingekommen, habe ich da meinen Subotex schon gekriegt. Ja. Also sprich, habe ich von dort aus gleich mal klar gemacht, wenn ich rauskomme, dass ich dann in die Substitution komme. Jugendarrest ist ja nur so die Vorstufe vom Jugendknast. Ja. Jugendarrest ist so die Androhung mäßig, ja, jetzt gehst mal da rein und dann hoffentlich änderst dich. Ansonsten kommst du in Jugendarrest und dann kriegst du halt mal ein gutes Brett. So von 2, 3 Jahren oder genau, Jugendnass, ja. Oder je nachdem, wie alt du bist, kommst du halt dann in den offenen in Erwachsenenvollzug. Und da ich aber im Jugendarrest war, wie gesagt, das kommst du mit 14 bis zum 21. rein und ich war einer der Ältesten dort. Ne? So war es eigentlich gechillt, nur hatte ich zum Beispiel, erstmal war ich mit einem Türken drin. Ich habe nichts gegen die, aber irgendwie Schwarze und Türken vertragen sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie es heute ist, keine Ahnung, aber ja. Nicht, dass ich Probleme mit denen habe, aber ich möchte auch nicht so, ja. Das hat jetzt auch nichts mit Rassismus oder irgendwas so. Ich habe halt meine Vergangenheit mit denen und so. Ich stecke jetzt nicht alle in eine Ding, aber ich bin vorsichtig. So, dann war ich da mit einem Türken auf der Zelle und dann hat es da halt gleich beim zweiten Tag oder so gescheppert. Und dann haben sie mich in eine andere Zelle verlegt. Und dann habe ich eine Zelle mit Milchglas gehabt, ja. Und du musst dir vorstellen, dieser Jugendarrest war direkt in der Stadt Göppingen. Und wenn du eine Zelle hast mit Fenster, kannst du direkt rausgucken, siehst direkt die Stadt. Und dann sitzen dir die Penner abends, Jugendliche, weißt du, vor dem Knast, so mit ihrer Wodkaflasche und so. Ja, und dann hatte ich halt so Milchglas und so und hab da meinen Subotex gekriegt. Hab da halt ein bisschen Unterricht gemacht, ein bisschen gelesen, mehr hatte ich ja nicht. Du hattest keinen Fernseher auf Zelle. Ja, ich durfte mit 21 nicht rauchen. Ich durfte, du durftest da nichts. Du hast keinen Fernseher, du hast 3 Kanäle Radio gehabt und das war's. Und ein Buch, wenn überhaupt. Ja, so. Und ich habe natürlich was mitgenommen, ist ja klar. Aber das ging dann halt auch vorbei. Dann hat man sich da mit denen gut gemacht. Und Tabak habe ich mir mitgenommen. habe ich mir alles so im Körper rein. Ja, ja, klar. Schön geraucht da immer und so. Und ja, war schon cool irgendwie. Irgendwie war es cool, aber irgendwie auch nicht. Weil vor allen Dingen saß ich ja davon 2 Wochen im Bunker. Aber das war eine scheiß Zeit. Einzelhaft. Und da hast du nichts. Da hast du kein Buch. Da hast du nichts. Da hast du eine Matratze. Dann hast du einen Raum. Und dann hatte ich ein Fenster. Das war hier oben ungefähr. Und da war so eine Schräge. Ungefähr so, was bin ich? Ich bin 1,70, 1,72, also so 2 Meter hoch. Und da war ein Fenster bei 2 Meter Höhen. Und dann war da aber so eine Schräge. Du konntest dich vielleicht kurz festhalten an den Gittern, aber das machst du kurz, ja, und dann musst du wieder runter. Ja, so. Und dann ist das so ein kleines Fenster. Und dann war da halt dazwischen, dann kam die Gittertür, dann war da nochmal ein Raum so gesehen und dann wieder eine Gittertür. Da musstest du dich dann hinstellen und Handschellen ranmachen und pipapo. Ja. Ja. Warum ich da drin saß, war, weil ich bin morgens zum Essen reingekommen und da war ein Neuer. Und wenn du im Knast bist, dann fragt man sich halt, hey, wer bist du, woher kommst du, so, ja. Und ich habe das den gefragt und er so, was geht dich das an? Aber gleich so, der wollte mit niemandem zu tun haben. Ist ja okay, dann sag doch, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe, fertig. Ja, mal gucken, wie weit du damit kommst. Du wirst nicht weit kommen, weil irgendwann brauchst du was und dann musst du, ja. Und er hat dann gleich so gemacht und ich so, Alter, komm doch mal runter. Und im Jugendknast oder Jugendarrest oder wie auch immer, wenn du da nicht gleich zeigst, was da abgeht, dann bist du gleich unten und dann versuchen sie es. Und kleine Scheißer, die wollen sich immer, wie sagt man, die wollen sich immer beweisen. Also dann hat es gesagt so, hey, hör auf, komm. Ich habe normal gefragt, und hier und da. Und dann hat es eine Teekanne gegeben ins Gesicht, bumm. Und dann sind schon die Wärter reingekommen und Knüppel, bumm, und Handschellen und dann gleich im Bunker runter. Ja, und dann wirst du halt auf 24 Stunden überwacht. Du hast nichts an, außer so ein Kittel, damit du dich nicht erwürgen kannst oder so ein Scheiß. Ja, und du frierst die ganze Zeit, da drin ist arschkalt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, 2 Wochen da drin, du hast nichts. Du hast ein kleines Loch, wo du reinpissen kannst, ja, und das war's. Ja. Und ein kleines Waschbecken, wo aber auch so festgemacht ist und du nichts machen kannst. Und wenn du was machst, dann kommen sie gleich rein. Und dann sitzt du da 2 Wochen in diesem scheiß Bunker. Da überlegst du halt. Oder machst halt Fitness oder was auch immer. Schlafen, blöd rumsingen, mit deinem zweiten Partner reden, der nicht da ist. Ja, also. Da wirst du irgendwann blöd. Ja. Da musst du echt vorsichtig sein, weil da kannst du echt danach richtig psychotisch sein. Die Briefe hast du ja erst nur die ersten 2 Wochen gekriegt. Dann saß ich im Bunker, hast du ja nichts gekriegt. Du hast ja kein Buch gehabt, nichts. Du hast dich da drin gelangweilt. Weil du kannst dich ja mit dem Buch, kannst dich ja töten. Ja, kannst dir Seite nehmen und Kehle aufschneiden und so ein Scheiß. Ja, geht alles. Hey, du weißt, wie scharf Papier ist. Ja, ja. Mach das mal richtig und dann, ja. Das Ding ist, du musst einfach, die Leute fragen sich, wie kommst du denn darauf klar, dass du in den Knast kommst, zum Beispiel. Ja, das sage ich dir einfach, verkackt, wenn du reinkommst, hast du verkackt, ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht und wie kommst du damit klar, einfach abschließen mit dem, was draußen jetzt gerade ist, ja, weil das wirst du, je nachdem, wie lange du kriegst, nicht mehr sehen, ja, fertig, tu dich einfach auf das, was jetzt kommt für dich, unmutig, ja. Und ich wollte zum Beispiel zu meiner Haftzeit wollte ich keinen Besuch haben. Ich wollte keinen Besuch haben. Brief wollte ich eigentlich auch nicht haben, haben sie mir trotzdem geschrieben. Meine Schwester hat mir geschrieben, mein bester Kumpel hat mir geschrieben, meine Mutter hat mir auch geschrieben und dann noch 1, 2 Freunde. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Weil wenn dir jemand schreibt, ja, mir geht's gut und oh, hier alles schön draußen und bla bla bla. Ja, und du sitzt da drin und kriegst fast einen Heulanfall. Und glaub mir, da wird jeder Mann weinen. Irgendwann weint da jedermann, ja, wenn sie alle so wild und hart sind. Ne? Nein, ich habe auch geheult. Ich bin ehrlich, ich bin Mann. Ich kann zugeben, wenn ich heulen muss oder wenn ich was falsch gemacht habe oder so. Ja? So, ich habe auch früher gedacht, ich wäre der Härteste. Das wirst du dann ganz schnell merken, dass du es nicht bist. Weil irgendwann kommst du an den falschen oder an den falschen Tag, wo du dann doch auf einmal im Knast bist und dann fängst du an zu heulen, dann bist du nicht mehr so hart. Ja, so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da irgendwann aus dem Jugendarrest. Es war ein Monat. Nix. Ja. Also, sag mal so, was heißt nix? Durch das, dass ich halt im Bunker war, war das halt ewig lange. Ja. Die ersten zwei Wochen waren so, klar, es ist jetzt scheiße und du musst dich erstmal die ersten drei, vier Tage dran gewöhnen, dass du da morgens mit jemand anders aufwachst oder keine Ahnung, ja. Oder mit anderen Leuten in einem Raum sitzt und isst und der eine vielleicht wegen Einbruch sitzt und also ist dann schon Knast ist scheiße. Ja. Wer Knast feiert, der ist dumm. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ein Mann muss im Knast gewesen sein, um ein Mann zu sein. Digga, bist du blöd oder was? Sag mal. Ja, ja, ich meine, das mit der Tür, ja, aber für mich ist das entspannt. Für mich war das einfach nur wegen dem Schlafen. Weil ich halt diese Sachen in der Vergangenheit erlebt habe, in meiner Kindheit. Weil ich weiß, wie gesagt, da kann nur einer rein oder raus. Ja. Nur darauf bezogen. Nur auf Schlafen. Alles andere scheiße. Ja, und dann bin ich aus dem Jugendarrest raus und war dann 21, bin dann in die Substitution, war dann voll auf Subutex, war auf 18 Milligramm, voll gepumpt, Junge. Ja, und jetzt bin ich auf 4 Milligramm. Das hat jetzt natürlich Jahre gebraucht, bis du dann runterkommst soweit. Der Plan war eigentlich, ich gehe da rein, gebe mir ein Jahr und bin dann wieder draußen. Oh ja, das Jahr ist immer noch nicht vorbei. Nach 17 Jahren. Ich bin jetzt 17 Jahre dort, musst du dir mal vorstellen. 17 Jahre bin ich in dieser scheiß Praxis. Ja. Mittlerweile macht es gar nichts mehr mit mir. Mich macht es mal vielleicht ein bisschen dichter. Je nachdem, wie der Tag ist, kann es auch mal ein bisschen mehr dröhnen oder auch nicht. Es gibt auch Leute, die macht es einfach nur fit. Ja? Für mich ist es einfach nur da, um überhaupt leben zu können. Also einen Tag zu starten. Ja? Das habe ich ja vorher erklärt. Der eine trinkt morgens seinen Kaffee, sonst kommt er nicht aus dem Bett. Der andere zieht sich halt morgens seinen Koks in die Nase. Der andere, keine Ahnung was, raucht erstmal Kippchen. Ich brauche meinen Text. Ja, mein Subutex. So. Und Gott sei Dank, ich habe nie gespritzt oder so. Und ich war auch nie einer, der wo die ganze Zeit so rumgerannt ist und hat nach Stoff gesucht. Natürlich habe ich, klar. Aber ich war jetzt nie so der Hardcore-Sucher und so. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht lange mit Age zu tun gehabt, Gott sei Dank. Ja, ich habe mehr mit Subutex dann zu tun gehabt, weil das dann so meine Generation war. Ich habe Koks immer gebased. Gezogen oder halt auf Kippe oder wie auch immer. Ja, kannst ja tausend verschiedene, kannst du als Plombe machen. Ja, Speedzeit habe ich auch hinter mir.
Aber das Buprenorphin, das Subutex, ist noch immer nötig. Seit 17 Jahren. Es nimmt dem Junkie zwar den Suchtdruck, mindert das Craving, das Verlangen nach dem Rausch, doch ballern tut es irgendwann nicht mehr. Die Nebenwirkungen sind dennoch die eines Opioids. In der nächsten Folge geht es mit Marvin in die Stadt, auf die Straße und zu den Ratten. So auch der Titel der vierten und letzten Folge, Ratten. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassai, 2026.